sieht man immer grösser.
Aus dem Bauch?
Vom Storch. Im Bauch.
Hat ihr schon gesagt.
Kinderwunsch ist ein Thema, was Frauen, Paare, Männer sehr, sehr existenziell betrifft.
Ich habe ja noch nicht gemeint, dass die Kinder so aus Lehm gemacht werden, Ton. Und nachher, also hat ein Mensch gegeben und der hat in einer Steinhöhle gegangen. Und nachher hat es einen Bach hochgekommen und dann hat er so Menschen gelähmt. Und dann hat er sie ins Feuer reingetan und dann sind lebendige Menschen rausgekommen.
Ja, das Team fiebert mit und wir geben alles, damit das ersehnte Wunschkind eben dann entstehen und irgendwann geboren werden kann.
Wer steckt dahinter? Das ist der neue Podcast zum Uzhütter Magazin. Ich werfe einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft und treffe Forscherinnen und Forscher der Universität Zürich. Was sind das für Menschen? Woran arbeiten sie? Was treibt sie an? Und was finden sie heraus? Mein Name ist Simona Rieser. Die Fortpflanzungsmedizin, Kinderkriegen, das ist das Thema der aktuellen Ausgabe des UZ-Magazins. Für den Podcast habe ich drei Persönlichkeiten aufgesucht, die darüber Bescheid wissen. In der ersten Folge bin ich zum Universitätsspital Zürich gefahren, wo ich die Ärztin Brigitte Lehnes getroffen habe. Die Professorin leitet das dortige Kinderwunschzentrum und forscht im Bereich gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Ich musste ein paar Schritte auf einer Nebenstraße hinter der Remistraße gehen. Die Adresse ist wirklich sehr schön. Frauenklinikstraße ist die Anschrift.
Eigentlich ist der, also heißt es jetzt Remistraße, aber ich weigere mich. Ich finde den alten so schön, dass ich in allen Adressen, wo ich kann, mache ich Frauenklinikstraße. Mein Name ist Brigitte Lehnes. Ich bin Professorin für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie. Und ich bin die Klinikdirektorin dieser Klinik am Universitätsspital in Zürich. Genau. Ich lege mir vielleicht einen Zettel. Unsere Klinik beschäftigt sich mit allem, was mit weiblichen Hormonen zu tun hat. Das heißt, sowohl mit Antikonzeption wie auch mit dem Gegenstück Unterstützung von Kinderwunsch. Was ich heute schon getan habe. Also ich war heute sehr ausgiebig im Operationssaal oder in unserem Eingriffsraum, wo ich zwei Punktionen durchgeführt habe. Bei einer Patientin eine überraschend schöne Zahl von Eizellen und da planen wir jetzt für Ende der Woche einen Embryotransfer bei beiden Patientinnen. Schritt 1 ist immer, dass wir versuchen zu verstehen, warum die Realisierung des Kinderwunsches nicht klappt. Dazu gehören dann verschiedene Untersuchungen und auf Basis dieser Voruntersuchung wird dann die konkrete Behandlung geplant. A, überprüft, braucht es eine Behandlung? B, arbeiten wir auf zwei Ebenen. Die eine Ebene wäre, dass wir eine Eizelle wie im natürlichen Zyklus bei der Reifung unterstützen. Da würde man dann, sobald die reif ist und man den Eisprung auslösen kann, entweder getimten Geschlechtsverkehr oder alternativ, wenn Spermienqualität nicht so optimal ist, Inseminationen. Aber man muss eine ausreichend große Menge Spermien haben, damit man diesen Weg der Insemination sinnvoll gehen kann. Und wenn das nicht gegeben ist oder zum Beispiel die Eileiter blockiert sind, ist ein weiteres Element der Abklärung, dass wir da die Durchgängigkeit prüfen und auch die Gebärmutterhöhle. Das heißt, wenn da die Voraussetzungen für eine natürliche Empfängnis nicht gegeben sind, würden wir eine künstliche Befruchtung, In-vitro-Fertilisation oder eine sogenannte ICSI-Behandlung. Das steht für intrazytoplasmatische Spermieninjektion und bedeutet, dass man wirklich in eine Eizelle gezielt ein Spermium hineingibt und dann auf eine Befruchtung hofft. habe ich Sprechstunde gemacht, habe da Embryotransfers vorbereitet. Da gibt es immer einen Ultraschall im Vorfeld, wo wir eben schauen, wie hoch die Schleimhaut aufgebaut ist. Und damit macht man dann das Timing für den Embryotransfer. Und ja, da sind die Paare und Frauen dann immer schon sehr glücklich, wenn sie es bis dahin geschafft haben, weil dann eben ja, die ganzen Abklärungen, die Stimulationsbehandlung mit der Eizellentnahme eben dann schon hinter ihnen liegt und man dann wirklich ja, hoffen darf, dass man eben bald einen positiven Schwangerschaftstest hat.
Früher war ja das Kinderkriegen eigentlich Schicksal. Und so in den 60er Jahren mit der Antibabypille konnte man immerhin mit der Verhütung ein bisschen steuern. Und unterdessen ist es mehr und mehr ein Entscheid, ob man ein Kind will oder nicht oder eben will. Und aus meiner Warte ist da sehr viel gelaufen. Also hat die Reproduktionsmedizin große Fortschritte gemacht. Manchmal hat man auch das Gefühl, es boomt sozusagen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich denke, wenn man so die Geschichte der Reproduktionsmedizin anguckt, dann sind wir heute so gut wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und trotzdem ist es so, dass die Erfolgsraten von Kinderwunschzentren, so die weltbesten, so um 35-40%, wo wir erfreulicherweise zugehören. Aber das heißt gleichzeitig, man ist noch weit weg von 100%. Wenn man das jetzt über mehrere Zyklen rechnet, dann kommt man so auf 70% der Paare, die dann letztendlich mit einem Baby im Arm nach Hause gehen dürfen. Auch das ist weit weg von 100%. Das heißt, wesentlich besser geworden. Aber wir erträumen uns natürlich, dass wir irgendwann ja wirklich keine Garantiescheine ausgeben, aber doch irgendwie die Erfolgsraten noch deutlich steigern können.
Was war und sind für Sie die wichtigsten Errungenschaften?
Also ich bin sehr froh, dass wir seit 2017 mit einem neuen Gesetz hier in der Schweiz arbeiten dürfen, was uns auch die Kultur von Embryonen in größerer Anzahl bis Tag 5 ermöglicht, sodass man Präimplantationsdiagnostik durchführen kann. Da gibt es eine wachsende Anzahl von Paaren, die das bei uns in Anspruch nimmt, wo wir im interdisziplinären Setting mit den Kollegen aus der Genetik und wenn nötig Fachspezialisten für spezifische Erkrankungen, Paaren, wo genetische Erkrankungen in der Familie vorliegen, helfen, dies für die Kinder quasi zu vermeiden.
Können Sie dann ein konkretes Beispiel nennen?
Also vom Gesetz sieht es ja so aus, dass wir die Präimplantationsdiagnostik auf genetische Erkrankungen nur dann machen dürfen, wenn das Erkrankungen sind, die vor dem 50. Lebensjahr auftreten, die schwerwiegend nicht therapierbar sind und von den Eltern als große Belastung eben empfunden worden sind. Und das, also die Paare oder Familien, die wir in diesem PID-Board dann diskutieren, sind relativ häufig Muskelerkrankungen, die in Fauste Prognosen mit schwersten Beeinträchtigungen für die Kinder haben würden. Nierenerkrankungen, die zu massivsten Einschränkungen werden würden. Wir haben eine Augen- oder eine Familie mit Augenerkrankungen und teilweise seltenere Defekte, die aber immer mit einer entweder sehr kurzen Lebenserwartung oder massivster Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergehen.
Also gibt es da Richtlinien? Also schauen Sie spezifisch auf Krankheiten oder auch auf andere Dinge?
Wir diskutieren wirklich jeden Fall. Also die Paare stellen sich entweder bei uns oder in der Genetik initial vor und werden an beiden Zentren dann beraten. Wir klären die Kinderwunschsituation ab und die Genetiker beschäftigen sich eben mit der genetischen Erkrankung, klären ab, wer in der Familie wie betroffen ist. Und wenn es seltenere Erkrankungen sind, laden wir eben auch einen Fachspezialisten für die Erkrankung ein, wenn das schwierig ist, abzuschätzen, wie stark die Beeinträchtigung ist. Und dann werden eben in diesem Gremium die gesetzlichen Vorgaben überprüft. Ja, das heißt, wir stellen wirklich zusammen, gibt es therapeutische Möglichkeiten, wie ist die Entwicklung in dem individuellen Fall, und auf der Basis wird dann entschieden, ob die Bedingungen erfüllt sind oder nicht erfüllt sind.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Reproduktionsmedizin?
Also, dass wir in der Schweiz die Möglichkeit hätten, zum Beispiel Eizellspende anzubieten. Ich wünsche mir, dass die Zahlen noch viel, viel besser sind. Also wir arbeiten da auch sehr intensiv dran. Im Moment ist zum Beispiel Reifung von Eizellen außerhalb des Körpers, hat ganz, ganz schlechte Erfolgschancen. Und ich erhoffe mir halt mit dem Forschungsprojekt, dass wir eben diesen Prozess der Eizellreifung und was macht eine qualitativ hochwertige Eizelle aus, dass wir das noch viel, viel besser verstehen. Und dann wären ganz andere Sachen denkbar, wenn man quasi außerhalb des Körpers aus Eierstockgewebe eben auch Eizellen nachreifen lassen könnte und solche Sachen. Aber ja, da sind wir noch weit, weit weg. Das ist nichts für übermorgen.
Gab es auch schon Fälle, wo Sie sich ohnmächtig fühlten?
Ja, klar. Also wir machen es hier richtigerweise, finde ich, so, dass wir normalerweise maximal 3 Behandlungen machen. Und dann müssen wir sehr gute Gründe haben, dass man eben weitere Behandlungen durchführt. Das heißt, entweder eine Schwangerschaft oder sehr, sehr gute Embryonenqualität. Also dass wir berechtigte Hoffnungen haben, dass sich eine weitere Behandlung lohnt. Und teilweise auch mit Pausen kann da sehr viel Zeit ins Land gehen. Die Kosten sind auch nicht gerade zu vernachlässigen. Und das ist für manche Paare eine sehr große Belastung. Und wenn man dann eben wiederholt nicht den ersehnten Schwangerschaftstest hat oder 20% aller Schwangerschaften enden in der Fehlgeburt. Und auch wenn wir helfen, sind Frauen davor nicht geschützt. Und wenn sie es dann endlich geschafft haben und dann kommt es zu einer Fehlgeburt, ist das sehr, sehr enttäuschend. Oder wir hatten letztlich eine Patientin, die dann, was glücklicherweise extrem selten ist, aber eben doch passiert, die dann eben intrauterinen Fruchttod im 8. Monat hatte. Das sind schon irgendwie, wenn so eine Neuigkeit uns als Team erreicht, eben Momente, wo alle frustriert und mit dem Paar dann traurig sind. Ja, von daher hat es so 2 Seiten. Es hat das große Glück auf der einen Seite, aber ja, es hat auch punktuell eben traurige Momente. Ich habe immer schon Frauenheilkunde wirklich mit großer Leidenschaft gemacht und immer mit einem ganzheitlichen Ansatz. Also ich habe neben meiner Ausbildung als Frauenärztin und jetzt mit dem Schwerpunkt bin ich körperorientierte Psychotherapeutin mit 3 verschiedenen therapeutischen Ausbildungen, darunter auch eine sexualmedizinische Ausbildung. Und mir war es immer ein großes Anliegen, Frauen in ihrer Gesundheit mit einem solchen ganzheitlichen Ansatz zu unterstützen. Kinderwunsch ist ein Thema, was Frauen, Paare, Männer sehr, sehr existenziell betrifft. Ob man Eltern werden möchte oder nicht und dann wird oder nicht, bestimmt Lebensträume, Perspektiven, sehr, sehr entscheidend mit. Ich bin Rheinländerin, also sehr lebendig. Sehr kraftvoll, würde ich sagen, sehr innovativ. Mir ist wichtig, als Ärztin, Klinikdirektorin wirklich Persönlichkeit zu haben, integer zu sein, aufrichtig, ehrlich und klar zu sein. Ja, weil das auch der Geist ist, von dem ich will, dass er in dieser Abteilung weht und wo ich glücklicherweise wirklich sehr, sehr gute Leute habe, die diese Grundidee mittragen.
Kommen Sie selber aus einem Medizinerhaus?
Nee, überhaupt nicht. Meine Mutter konnte kein Blut sehen. Also ich habe Erinnerungen als Kind, wo ich eben schon als Vierjährige meine Mutter quasi im Vorraum auf der Bank lag, weil der ganz übel war und ich dann tapfer mit dieser Assistentin eben zu der Kinderärztin musste und das alleine durchstehen. Nein. Mein Vater war Elektroingenieur, mein Bruder ist Lehrer und Musiker und wirklich weit und breit kein Arzt.
Wie war das denn bei Ihnen selber mit dem Nachwuchs?
Das war Gott sei Dank sehr, sehr einfach. Also nachdem wir uns entschieden haben, ich habe erst mit meinem Mann eine Tochter bekommen und dann habe ich mich in der Stillphase entschieden, eben Kind 2 direkt hinterher, sodass der Sohn eben 17 Monate nach der Tochter geboren ist und bin sehr glücklich auch über diese Kombination, dass ich eben Familie mit eben Klinik und Wissenschaft kombinieren konnte und dass man da auch Nachfolgewissenschaftlerinnen zeigen kann, dass es durchaus möglich ist, das gut zu kombinieren.
Hätten Sie jetzt, wenn es nicht auf Anhieb geklappt hätte, hätten Sie allenfalls auch für sich selber die Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen?
Also ist ganz, ganz schwierig zu sagen, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Also ich habe mir die Gedanken damals nicht machen müssen, glücklicherweise. Aber ich sehe überhaupt nichts, was dagegen spricht. Wir haben häufiger die Situation, dass Paare, insbesondere die Frauen, die ja leider Gottes den größeren Teil der Behandlung tragen müssen, dass die sehr viel Respekt davor haben, aber eigentlich immer mit der Erkenntnis irgendwie am Ende der Behandlung, dass eben die Besorgnis, die Befürchtungen, die initial da waren, nicht gerechtfertigt sind. Ja, also sehe ich keinen Grund, warum was dagegen sprechen würde.
Also heute sind Sie eine Art Kindermacherin, könnte man sagen.
Es liegt eben nicht so alles in unseren Händen, wie die Patienten, Patientinnen und wir auch teilweise das gerne hätten. Also ich denke, wir haben die Möglichkeit, dass wir Wahrscheinlichkeiten verschieben können, dass wir klare Hindernisse wie fehlende oder blockierte Eileiter oder ein sehr kleines Team funktionstüchtiger Spermien, dass wir da helfen können. Aber ob es zu einer Befruchtung einer Eizelle kommt, ob es zu einer Einnistung eines wunderschönen Embryos oder Blastozysten kommt, das liegt alles nicht in unseren Händen. Und ja, ich denke, wenn man diese medizinische Unterstützung des Kinderwunsches aus ethischen Aspekten anguckt, ist das auch gut so, dass wir, ja, wie man das bei anderen Erkrankungen tut, Hindernisse aus dem Weg räumen können, aber nicht die Götter in Weiß sind.
Das war die Reproduktionsmedizinerin Brigitte Lehners. Und das war die erste Folge von Wer steckt dahinter? Dem neuen Podcast zum UZH-Magazin. Mehr zum Thema Fortpflanzung können Sie im aktuellen UZH-Magazin lesen. Auch in der nächsten Podcast-Folge geht es um die Freuden und Leiden des Kinderkriegens. Dann werde ich den Psychologen und Paartherapeuten Guy Bodenmann besuchen.
Ich glaube, das ist ein ganz tiefliegender Wunsch, das Genmaterial weiterzugeben, weiterzuleben nach dem eigenen Tod. Ich denke, es hat auch seine fast mystische Bedeutung.
Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn weiter. Unterdessen gute Gesundheit und bis bald. Mein Name ist Simona Rieser.